ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ZU-Podcasts, diesmal mit einem ganz spannenden Bericht, den wir heute vorstellen wollen, nämlich den Bericht der Kommission Zukunft Lehre. Die Kommission Zukunft Lehre wurde im September 2024 bereits eingesetzt. Die hat sich 5-mal getroffen. Da waren ProfessorInnen, ProgrammdirektorInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und auch Studierende dabei. Und die haben sich damit beschäftigt, wie die Zeppelin-Universität auf dem hohen Niveau, auf dem wir hier Forschung und Lehre betreiben, auch in die Zukunft geführt werden kann. Und zwei dieser Mitglieder aus der Kommission habe ich heute als Gäste in meinem Podcast. Und ich freue mich sehr, mit den beiden jetzt über diesen Bericht zu sprechen. Zum einen begrüße ich ganz herzlich Professor Josef Wieland, der den Lehrstuhl für Institutional Economics, Organizational Governance, Integrity Management und Transcultural Leadership innehat. Und er war bis in den Januar 2025 Vizepräsident Lehre an der Universität. Und das war bis zum Februar 2025 Vizepräsident Lehre an der Zeppelin-Universität. Und das ist auch der Grund, warum er der Leiter der Kommission Zukunft Lehre war. Herzlich willkommen, Professor Wieland.
Dankeschön.
Und dann habe ich natürlich auch, um unsere Studierenden zu repräsentieren, zu Gast die Emilia Böß, unsere studentische Vizepräsidentin. Und sie studiert, wenn sie nicht studentische Vizepräsidentin ist, Politik, Verwaltungswissenschaft und internationale Beziehungen. Ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
Super, wir wollen heute über diesen Bericht sprechen. Der hat 23 Seiten. Der ist verfügbar. Wer ihn lesen möchte, der kann in die Shownotes dieser Episode schauen. Da haben wir ihn verlinkt, da kann man ihn abrufen. Aber damit der nicht nur so dasteht ein paar Vorschläge, die daran enthalten sind, vielleicht sogar nicht richtig in ihrer Tiefe erfasst werden, möchten wir heute über die wichtigsten Ergebnisse dieses Berichts ein bisschen sprechen. Aufgeteilt ist der Bericht in 4 Kapitel. Das erste Kapitel heißt Lehrqualität und Qualifikation, das zweite Kapitel Studiengangsportfolio, das dritte Kapitel Markt, Zielgruppen und potenzielle Studienbewerbende und das vierte Kapitel heißt globale Netzwerke und Kooperation. Herr Professor Wieland, was war denn eigentlich der Impuls, der Start, der Grund, warum diese Kommission eingesetzt worden ist?
Nun gut, die Welt der Wissenschaft, aber auch der Lehre, der Ausbildung ändert sich permanent. Das sind die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir kennen. Das ist auch die Globalisierung der Welt, die Herausforderung einer Weltgesellschaft, für die Bildung eben auch fit machen muss, für unsere Studenten, dass sie sich dort bewegen können, sich dort wohlfühlen, auch erfolgreich sein können. Und das sind natürlich auch die Herausforderungen einer privaten Uni, die zusehen muss, dass sie ihre ökonomischen Ziele und ihre pädagogischen Ziele unter einen gemeinsamen Nenner bekommt. Und all dies einmal zu überprüfen, wie sieht es damit aus, in welche Richtung können wir gehen, um dem besser gerecht zu werden, was sind die Goodies, was sind die Dinge, die wir nicht so gut machen, das war eigentlich der Anlass dieser Arbeitsgruppe und dieses Reports, so wie das jeder Mensch und jede Organisation auch im Privatleben tut, dass man sich fragt, was haben wir geschafft, was noch nicht und in welche Richtung soll es weitergehen.
Emilia, du hast wahrscheinlich die Universität auf einer ganz anderen Ebene neu kennengelernt, oder?
Ja, also in den letzten Monaten durch das studentische Vizepräsidentschaftsamt hat man doch nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen. Dafür ist es ja auch da, nicht nur rein als Kursteilnehmerin oder Seminarteilnehmerin und auch, ich war ja davor, studentische Senatorin zu blicken, sondern auch die administrative Seite kennenzulernen, die Beweggründe hinter manchen Entscheidungen besser zu verstehen, das war schon sehr aufregend und ist auch immer noch aufregend und sehr, sehr bereichernd, ja.
Was hast du denn für ein Gefühl, in welchem Zustand befindet sich die Zeppelin-Universität gerade?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die viele unterschiedlich beantworten, aber ich denke, viele sind sich auch einig, dass wir uns auch in der Zeit befinden, wo wir uns selber wieder ein bisschen finden müssen, wo wir schauen müssen, wo stehen wir eigentlich, was wollen wir sein und wer sind wir gerade. Und das ist natürlich auch immer eine Frage von, wie wirken wir und was finden wir eigentlich selber? Und genau, wir sind jetzt 20 Jahre alt oder 21 mittlerweile. Und da muss man natürlich dann von der Startup, von der Idee, die gegründet wurde, mit der Intention.
Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Hey, ich bin Matze und ich studiere an der Zeppelin-Universität. Du willst uns und die ZU mal näher kennenlernen? Dann vereinbare doch mal ein Treffen mit einem unserer Studis über das Format Meet a Student. Gerne organisieren wir ein Treffen mit einem Studi aus deinem Wunschstudiengang für dich. Du kannst das Meeting ganz entspannt von zu Hause aus abhalten oder du kommst bei uns am Campus vorbei. Dann können wir dir den Campus zeigen, locker über die ZU erzählen, dich beraten oder auch gemeinsam Mittagessen. Vereinbare gerne jetzt gleich deinen Termin und erfahre mehr über die Zeppelin-Uni unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
Mit der die Uni gegründet wurde, auch in was Formalisierteres übergehen. Wir sind jetzt reakkreditiert. Damit geht viel einher, auch was bürokratisch sein muss und wo wir Verwaltungsakte haben, die einfach sich etablieren müssen. Und da stehen wir gerade, glaube ich, vor vielen Herausforderungen, aber auch vor vielen neuen Chancen, wo wir entscheiden können, wer wir eigentlich sein wollen. Und ja, ich glaube, das ist meine Einschätzung, wo wir stehen.
Super. Der Wissenschaftsrat, das darf man hier noch einmal wiederholen, hat uns ja im Januar dieses Jahres für weitere 5 Jahre reakkreditiert als Universität, als Hochschule. Und sie hat auch dem Wissenschaftsministerium die Empfehlung ausgesprochen, dass uns das Promotionsrecht für denselben Zeitraum wiederholt gegeben wird. So schlecht kann es doch gar nicht sein, Herr Wieland. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie sich die...
Ja, der Wissenschaftsrat hat ja bestätigt, dass wir sozusagen schon zudem im Markt für Studenten und für Studium gehören, die sozusagen high-end sind, die sehr sophisticated sind. Und gerade unser Ziel, nämlich an der Persönlichkeit zu arbeiten, nicht nur einfach am Studium zu arbeiten, um einen Beruf zu ergreifen, also eine Ausbildung, sondern Ausbildung und Bildung von Menschsein in eins zu bringen, das wurde sehr, sehr hervorgehoben. Und das entspricht ja auch den Erfahrungen und der Befragung, die wir mit Studenten haben. Das dreht sich immer darum, dass diese Dinge Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit, Selbstunternehmertum, Pionier sein, Persönlichkeit entwickeln, mit Herausforderungen umgehen, dass das sehr gut gerankt wird und dass wir das sehr gut machen. Das heißt aber nicht, dass die Welt tot ist, sondern da entwickeln sich ja eben die Herausforderungen, über die Frau Böschung gesprochen hat. Zum Beispiel haben wir die Auffassung, dass wir eine Präsenzuniversität sind im guten angelsächsischen Sinn. Das heißt, dass eine Community von Lehrern und Lernenden gibt, die sich auch wechseln und die miteinander umgehen müssen. Und die Frage ist eben, was heißt denn das unter globalen Bedingungen? Was heißt denn Präsenz unter der Bedingung von Digitalisierung, von digitalisierter Lehre, von hybrider Lehre? Muss man dann seine ganze Idee von Präsenz aufgeben und auf Fernstudium umstellen? Oder, und das war hier unsere Aufgabe, kann man eben Präsenz auch so definieren, dass man diese Dinge integriert, dass man eben auch blockweise vorgeht, dass, wo man sich sieht, wiederum unterbrochen von Phasen, wo man hybrid lernt und so weiter. Was wir sicherlich niemals werden sein können, ist eine vollständige Fernuniversität. Aber diese Kombination, diesen modernen Begriff von Präsenz, in dem Sinne nicht nur körperlich, sondern auch eben virtuell. Das haben wir untersucht, nach neuen Wegen gesucht, auch nach einer neuen Didaktik gesucht, die dann auf einmal ganz, ganz wichtig wird. Ich glaube, hier haben wir viel aufzuholen, weil natürlich, wenn man so eine starke Botschaft hat, wie die Zeppelin-Universität, dann neigt man vielleicht ein bisschen dazu, die Didaktik außer Acht zu lassen, weil man denkt, man hat die schon und so. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Aber die Umwelt hat sich geändert, so dass wir auch vorgeschlagen haben ein Lab für Didaktik und Lehre zu gründen, um da ganz systematisch dran zu arbeiten an der Frage, was ist Artificial Intelligence und was ist dann eben diese berühmte Lehre, die wir hier machen wollen. Das war zum Beispiel ein Beispiel. Das zweite Beispiel, was vielleicht da dazugehört, ist natürlich auch, dass diese Herausforderung, wirklich da zu sein, präsent zu sein, in Interaktion zu treten, ja eben auch, sagen wir mal, von der Universität erwartet, aber auch von den Studenten, dass sie sozusagen ermöglicht, diese Kontakte durch Dasein, durch Öffnungszeiten, durch ganz einfache Dinge, aber eben auch durch etwas kompliziertere Dinge, wie Menschen miteinander umgehen, ist das auch noch sozusagen abholend, einladend zuvorkommen. Das sind die Dinge, die wir da besprechen und wo wir uns überlegen können, wie weit sind wir gekommen, was gibt's da und wo müssen wir aufpassen, wo müssen wir tiefer reingehen.
Mhm. Diese Kapitel sind ja unterteilt in einfache Maßnahmen, die man praktisch morgen anwenden kann. Und das soll auch der Anspruch sein, dass wir, wenn wir den Bericht wahrgenommen haben, auch tatsächlich morgen sie umsetzen. Das sind einfache Dinge.
Das sind einfache Dinge, wie zum Beispiel Öffnungszeiten zu haben.
Ja, genau.
So, anstatt sich darauf zu verlassen, dass da schon einer da sein wird. Das ist schon ein Wandel. Ja? Wir haben jetzt seit der Corona-Zeit haben wir das Homeoffice. Dann gibt es Menschen, die haben Teilzeitarbeit. Und wenn man das schon zusammennimmt und dann sind noch viele Studenten nicht immer zu hier, und dann wird natürlich die Schnittmenge, dass sie sich von Natur aus treffen in der Präsenz-Uni, immer kleiner. Mhm. Ja? Und wir haben das natürlich irgendwann realisiert und dann gesagt, okay, was können wir jetzt hier machen? Und eine Möglichkeit ist eben ganz was Einfaches, Öffnungszeiten haben, die annonciert sind, die dann auch zuverlässig sind. Ja? Und oder eben die Programmdirektoren, die wir haben, die praktisch immer mit den Studenten reden über die Inhalte und so weiter. Die können natürlich auch ganz leicht über Dinge reden, wie man seine Prüfung organisiert und so weiter. Also das, was es schon gibt, besser aufstellen, bewusst machen, da ist eine Herausforderung. Das haben wir getan und ich denke, das sind die low-hanging fruits, das, was man schnell tun kann, ohne lange Strategiedebatten.
Und dann gibt es die Ideen, die etwas komplexer sind in der Umsetzung und da haben Sie auch priorisiert und über diese Priorisierungen, da möchten wir jetzt nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, zum Beispiel im Kapitel 1 Lehrqualität und Qualifikation, da steht ein Oder mit einem Unterstrich, also unterstrichen steht Oder da und dieses Oder ist bemerkenswert, es heißt also Bachelor in Deutsch oder Englisch. Also irgendwie meint man ja, man muss alles internationalisiert machen, alles auf Englisch von Anfang an. Emilia, wie ist denn das, wenn man so von der Schule an die Uni kommt und sofort alles auf Englisch machen muss? War das so ein bisschen eine Hürde, über die man mal nachdenken musste?
Ich hatte tatsächlich die Kernfächer, sage ich mal, also die einführenden Fächer noch auf Deutsch. Per hatte das noch auf Deutsch. Mittlerweile haben wir da umgestellt, da wir auch einen vollkommen englischsprachigen Bachelor gemacht haben, der das auf Englisch hat stattfinden lassen. Und da haben wir natürlich auch viel Rückmeldung bekommen, gerade auch in den studentischen Gremien. Und das ist schon eine Umstellung. Also ich habe es auch gemerkt, als man dann die ersten englischen Kurse hatten, die ja auch schon im ersten Semester kommen, wenn man sein Abitur vollkommen auf Deutsch gemacht hat, außer jetzt Englischunterricht, dann die Fachbegriffe von Statistik, von empirischer Sozialforschung auf Englisch zu lernen, Konzepte auf Englisch zu lernen, ist schon eine große Umstellung. Und deswegen haben wir das einmal hinterfragt und haben einmal uns die Frage gestellt, muss das eigentlich sein oder können wir nicht einen Weg finden, wie wir die Studierenden da ein bisschen smoother, jetzt benutze ich auch ein englisches Wort, reintragen können, dass man nicht gesagt, wir müssen jetzt alles auf Englisch machen zwangsweise, sondern wir können hier ein bisschen besser überleiten, indem wir die Konzepte erstmal auf Deutsch kennenlernen, in dem, was man schon gewohnt ist. Die sich vielleicht mit Englischer wohler fühlen, das aber auch auf Englisch machen lässt. Und dann, wenn man die Konzepte schon mal verinnerlicht hat, wenn man sich sicherer ist und Statistik nicht mehr das große Böse ist, was vor allem Barb hat, was es nicht ist, muss ich an der Stelle auch sagen, dass man dann eben das Englische dazulernen kann. Und das ist natürlich auch nicht nur hilfreich darin, den Übergang besser zu finden, sondern dann hat man auch auf zwei Sprachen direkt die Möglichkeit, die wissenschaftlichen Quellen zu nutzen und kann die Auswertung nicht nur auf Deutsch nachvollziehen oder nicht nur auf Englisch, sondern kann unter Umständen dann beides. Und genau darüber haben wir sehr, sehr viel gesprochen.
Und deswegen eben ein Oder. Das heißt, in Zukunft wird sehr genauer mal überlegt und durchdacht, welcher Kurs sollte zu welchem Zeitpunkt im Lehrplan auf Deutsch oder eben auf Englisch stattfinden.
Ja, zum Beispiel die Masterstudiengänge, die sollten zum Beispiel auf Englisch stattfinden, weil sie natürlich auch stärker berufsqualifizierend sind und weil da auch der Markt ist selbst international in diesem Masterbereich. Den sollte man ausschließlich auf Englisch machen. Das ist dann einfach verantwortlich den Studenten gegenüber, die dann auch in dieser Welt leben werden. Und da muss man dann halt durch. Während es bei dem Bachelor, da kommt es ja eben auch sehr stark drauf an, dass die Inhalte sozusagen klar rüberkommen und dass auch gelernt werden kann mit Freude und dass der Hauptsache nicht daran besteht, die Wörter zu übersetzen, die man da gerade liest. Da ist es eben besser, dass man manche Veranstaltungen in Deutsch macht, andere wiederum in Englisch. Also was wir nicht wollten, ist uns sozusagen festlegen in nur Englisch sozusagen und dann hechelt man dann dahinterher, auch auf der individuellen Ebene jeweils diesem Anspruch gerecht zu werden. Und damit ist ja keinem gedient. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man insgesamt lernt, wenn man sich mit solchen Buzzwords beschäftigt, Englisch, internationaler Studium, dass man sehr realistisch guckt, was ist gut für die Studenten, was ist gut für die Wissenschaft, was hilft den Professoren, ihre Message rüberzubringen. So, das sind viel praktischere Fragestellungen als Grundsatzdiskussion.
Und man muss hier auch sehen, es geht ja auch um ein akademisches Englisch. Also ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie gut die jungen Leute Englisch sprechen heutzutage. Ich habe mal einen 16-Jährigen gefragt, woher das kommt. Da hat sie gesagt, eine 16-Jährige hat sie gesagt, na, das Internet ist halt auf Englisch.
Ja,
ja, sie sind alle ganz gut, aber das akademische Englisch, das muss man auch beherrschen.
Das, ja, das ist ja Business-Englisch, das ist eben auch die eigene Welt und so, die können dann auch diese sechs Begriffe, die sie da haben, hin und her schieben. Und in der wissenschaftlichen Welt geht es ja mehr ums Argumentieren, weniger ums Beschreiben und den Dialog suchen und auch mal sehr, 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 sehr abstrakt werden und so weiter. Das ist auch Fachvokabular, aber auch eine Art und Weise zu sprechen, die man zu argumentieren, die man im Alltag möglicherweise gar nicht gelernt hat und mitbringt. Und dieser Umstellungsprozess, der muss gelingen, darum geht es. Und deshalb kann man das in Deutsch mal machen und dann auch in Englisch machen, mit der Perspektive, das ist schon wichtig, Englisch.
Ja. Dann soll das Lehrdebutat besser, also es steht da, Verbesserung des Lehrdebutats Controllings. Controlling kennt man aus der Buchhaltung. Da schauen alle genau auf die Zahlen. Ist das so, dass da jemand besser hingucken muss?
Nein, Verbesserung heißt hier, also wir haben, natürlich hat man wie jede Institution, schauen wir nach, ob die Professoren ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Alles andere wäre ja auch unverantwortlich.
Ganz klar.
Und das wird ja auch nachgehalten. Unsere Professoren haben auch ihre Deputatsverpflichtungen und dann auf der Basis gibt es ja dann auch Forschungsfreisemester und all diese Dinge mehr. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich diese qualitative Frage dabei, wie werden diese Deputate genutzt, wie werden die aufeinander abgestimmt, gibt es da Doubletten, gibt es da Dinge, die vielleicht auf den neuesten Stand der Forschung gebracht werden könnten und so. So dass es diese beiden Aspekte darin gibt, sozusagen das einfache Controlling im Sinne, wir halten die Zahlen nach, das wäre in der Tat jetzt keine Herausforderung, die man da reinschreiben müsste, weil das gehört zu den Grundbeständen einer Organisation im Grunde genommen. Aber das muss natürlich auch sein, das ist völlig klar, weil das ist ja auch das, was die Studenten, haben wir ja eben gesagt, Erreichbarkeit erwarten, dass auch der Professor erreichbar sein muss und das gehört eben dazu.
Aber es geht eben nicht um jede einzelne Veranstaltung, sondern wir haben ja drei Fachbereiche, die eigentlich unabhängig voneinander sind, aber wenn man es studiert, eben doch nicht so unabhängig voneinander sind, weil man ja bei uns immer alles so ein bisschen durcheinander studiert, wenn man das mal so runterbricht. Ist es so ein bisschen die Vereinheitlichung, die Vereinbarung, die bessere Abstimmung der einzelnen Fachbereiche?
Das fällt da natürlich auch mit rein. Wir haben generell viel über eine Kontrolle gesprochen, welche Inhalte lerne ich eigentlich wann und wo, dass wir keine Kurse haben, bei denen sich Theorien zum Beispiel überschneiden. Aber auch, dass wir Marketing zum Beispiel mit in das Politische abstimmen können, dass man dann auch, wenn man schon die politische Theorie kennt, vielleicht einen Kurs findet, bei dem man darauf folgend das politische Marketing besser kennenlernen kann. Es bedeutet natürlich auch, dass die ProfessorInnen wissen, welche Theorien und welche Grundlagen bringen unsere Studierenden eigentlich im dritten Semester mit, worauf kann ich aufbauen, welche anderen Veranstaltungen gibt es eigentlich, mit denen ich vielleicht zusammenarbeiten kann, welche anderen Fachbereiche, welche anderen ProfessorInnen, was bieten die für Kurse an und wo können wir hier vielleicht auch Zusammenarbeiten schaffen und so auch mehr Möglichkeiten oder auch Synergien, das große Wort, für die Studierenden schaffen, dass sie da beides mitnehmen können und von allen Fachrichtungen lernen können. Genau.
Mhm.
Wenn ich da noch was hinzufügen darf, das ist ja auch ein großer Teil, der in der Evaluation sehr gut abgeschnitten hat, dass man eben die Wahlmöglichkeiten hat, dass man nicht nur in seiner eigenen Disziplin oder den drei Disziplinen bleiben muss, sondern dass man auch darüber hinausgehen kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir schauen, wo macht es Sinn und wie macht es Sinn, darüber hinauszugehen und wie können wir das abstimmen, dass es nicht eben ein wildes Durcheinander von Disziplinen ist, sondern ein trotzdem noch lehrendes und ein gleiche Dinge aus verschiedenen Perspektiven anschauen.
Genau. Also du darfst jederzeit was beisteuern, einfach reinrufen. Das ist keine Uhrzeitregelung. Ja. So, und dieser Gedanke geht aber jetzt auch schon ins Studiengangsportfolio rein. Mhm. Und da ist das, was Herr Professor Wieland am Anfang schon erwähnt hat, das Didaktik Lab für die große Frage der künstlichen Intelligenz, Didaktik Lab AI und der Liberal Arts. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführlicher erläutern. Was steckt dahinter?
Also wir gehen davon aus, gerade wenn man das einbaut in eine Globalisierungsstrategie oder in eine Internationalisierungsstrategie, aber auch eben in einen anderen oder neuen Begriff von Präsenz, sozusagen eben die physische Präsenz, aber auch die digitale Präsenz, dann ist natürlich die Pädagogik, die Didaktik entscheidend, weil wir würden niemals Vorlesungen auf einen Stream aufnehmen, dann kann der Student das abrufen. Das gibt es auch an Universitäten, aber das wollen wir eben nicht. Das ist also genau das, was wir nicht wollen. So, also geht es dann darum, welche Methoden gibt es jetzt da? Und das gibt es natürlich. Dann haben wir gesehen, man kann mit Case Studies arbeiten, die beackert werden. Man kann auch mit Experimenten arbeiten. Man kann mit Gruppen Diskussion, aber man kann artifizielle Chatrooms bilden, man kann sozusagen die Sache auch mit anderen Medien kombinieren. Das heißt, wir wollen dieses ganze Set an Medien und Medienmöglichkeiten, die Kombination dieser Möglichkeiten uns anschauen unter dem Gesichtspunkt, wie können wir unseren Ansatz, den wir haben, nämlich in einer Gemeinschaft von Lehrern und Lehrenden zu leben und zu studieren, weiterführen. Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, die Liberal Arts, das ist im Grunde genommen der griechische Begriff, der klassische Begriff der Wissenschaften. Das sind die Künste, die man können muss, um ein gelungenes Leben zu führen. Und die sind also, gehört auch Mathe dazu und Physik und Medizin und so weiter. Das war den Menschen schon immer klar, dass das zu einem gelungenen Leben dazu gehört. Aber nicht nur, sondern eben auch die künstlerische Tätigkeit. Und das ist das, was wir hier anstreben im Grunde genommen. Das sozusagen das hypermoderne Artificial Intelligence Ende zusammenzubringen mit der aristotelischen Liberal Arts sozusagen, was unser pädagogischer Anspruch ist. Und da sollen dann sowohl Didaktiker, Professoren, die neueste Forschung machen, Studenten, die Erfahrung haben, zusammen sein und genau diese Dinge miteinander entwickeln, sodass wir das, was ich glaube ich auch schon erwähnt habe, dass wir diese Ausrichtung der Lehre auf ein gemeinsames Lernen, wenn man so will, in der Welt mit anderen, dass wir das hinkriegen können. Und dazu reicht dann offenbar nicht mehr nur hier anwesend zu sein, weil so wird das ja dann nicht aussehen in der Internationalisierung der Lehre, dass die Leute dann alle in den Flugzeugen hin und her reisen, um anwesend zu sein. Das wäre ja auch kontraintuitiv. Sondern daran arbeiten wir tatsächlich. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht unseren Anspruch aufgeben wollen, sondern nur sehen wollen, was passt dazu. Deshalb wird auf einmal Didaktik super wichtig, weil da muss offenbar was Neues rein, weil der Seminarraum und die interaktive Diskussion und die Anwesenheit in Gruppen allein offenbar nicht mehr reichen, um sich in dieser neuen Welt zu bewegen, sondern da muss man eben rein investieren. Und wir glauben, dass dort auch viele Universitäten schon unterwegs sind, sich solche Dinge aneignen, Libraries, Treasuries und wie das immer alles heißt bei dem. Und ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg, das zu tun.
Und da geht es nicht nur um das frontale Unterrichten sozusagen, sondern die Studierenden haben da einen Anspruch zu stellen in diesem Laboratorium. Wie könnte der denn aussehen?
Generell sprechen wir bei uns nicht von Kursen, sondern eigentlich von Seminaren. Und das ist auch das, was Herr Wieland gerade gesagt hat, eben unsere Ansprüche nicht fallen zu lassen oder zu vergessen, weil der Anspruch eben auch ist, dass unsere Seminare, jetzt wollte ich fast Kurs sagen, interaktiv sind, dass sie Praxisbezug haben, dass wir lernen, wie wir damit später in der Welt umgehen können, im Berufsleben umgehen können. Und dazu gehört eben, dass die Studierenden auch den Anspruch stellen, dass wir Möglichkeiten finden, wie führe ich eigentlich eine gute Diskussion, wie leite ich eigentlich so ein Meeting, wie leite ich eigentlich einen Kurs. Das sind ja auch teilweise Prüfungsformate, die wir schon einsetzen und wie wir das einfach nochmal uns selbst vergegenwärtigen können, wie wir da vielleicht neue Möglichkeiten finden, die Möglichkeiten, die vereinzelt schon eingesetzt wurden, auch katalogisieren können und mit denen arbeiten.
Mhm. Und die zweite Komponente im Studiengangsportfolio ist eine neue zentrale Funktion, Program Development. Und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, die Verzahnung der Studieninhalte. Was würde denn diese Person machen, der Program Developer?
Auf der einen Seite ist dann natürlich die Frage, sind unsere Studiengänge so noch aktuell? Ist das das, was die Studierenden sich eigentlich darunter vorstellen? Benutzen wir die neuesten Theorien? Sind das die aktuellen Geschehnisse in den Programmen, die da auch von Relevanz sind? Aber auch innerhalb der Programme, die wir haben, zu schauen, dass die Kurse gut aufeinander abgestimmt sind, dass wir da vielleicht auch neue zum Beispiel die ausgewählten Themen, die wir immer haben. Also innerhalb eines Fachbereichs gibt es dann immer ein oder zwei Kurse, die ausgewählte Themen aus diesem Bereich sind. Da zu schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wo könnte man sich hier bewegen? Wie können wir vielleicht auch, wenn wir da einen Kurs finden, der sehr, sehr gut ankommt oder der genau den Zahn der Zeit trifft, können wir den vielleicht länger machen? Wollen wir den länger machen? Sowas zu identifizieren und da die verschiedenen Stakeholder mit ins Boot zu holen und zu sagen, was wünscht ihr euch? Wie können wir das umsetzen? Genau.
Das ist die interne Seite. Da hat natürlich auch eine externe Seite. Wir müssen natürlich den Markt beobachten. Wie entwickeln sich die Märkte für Studiengänge? Und in welchen Ländern entwickeln die sich überhaupt? Was ist der deutschsprachige Raum? Was ist Europa? Was ist der angelsächsische Raum? Was aber ist für uns, glaube ich, sehr interessant? Afrika, Südostasien und so weiter. Das auch da muss geschaut werden, wie entwickeln sich da die Dinge und die Wünsche der Studenten. Und ich denke, das wird in Zukunft sehr, sehr wichtig werden, weil gerade in diesen Ländern lebt ja eine neue Schicht von aufstrebenden jungen Leuten, die eine erstklassige Ausbildung brauchen und auch bekommen werden. Und da wollen wir schon dabei sein, wenn diese Leute ausgebildet wird. Das heißt, und das muss man eben, das übersteigt im Grunde genommen den Kompetenzhorizont eines Fachbereichs. Da muss man einfach jemanden Professionalist haben, der in den entsprechenden Gremien, die es da gibt, mitarbeitet, in den Clubs mitarbeitet. Und dort auch die Kontakte mit anderen Unis sucht, weil natürlich muss man nicht alles selbst entwickeln. Man kann natürlich auch kooperieren mit anderen Universitäten, Programme und damit auch lebendiger und vielseitiger werden, ohne selbst zu investieren. Das sind sehr professionelle Fragen. Und ich glaube, diese Stelle wird ähnlich wie das Lab sozusagen auf der Governance-Seite eine große Bedeutung haben für den Zukunftserfolg der Uni.
Das reicht ja auch schon in das dritte Kapitel hinein, Markt, Zielgruppen, potenzielle Studienbewerbende. Auch da ist eine Managementfunktion vorgesehen. Die arbeiten wahrscheinlich verzahnt, oder? Das ist ja ein bisschen die Idee, dass wir alle einzelnen Stellen, die wir an der Universität haben, einfach noch stärker miteinander verzahnen,
verbinden. Das wäre jetzt eine Stelle, wenn man sie neu macht, da wird sehr viel Statistik dann betrieben, sehr viel geguckt und Vorschläge gemacht. Das Marketing hat natürlich auch andere Seiten. Das Marktanalyse ist ein Teil, den kann man da sicherlich sich herholen von der Stelle. Aber da gibt es natürlich immer noch die Fragen, auch ganz, in welchem Markt sind wir überhaupt, wenn wir sagen, wir sind eine private Uni. Und mit wem konkurrieren wir denn jetzt ganz genau? Mit staatlichen Unis oder nur mit den anderen privaten Unis oder auch mit Schools und so weiter? Und wie entwickeln sich diese Bereiche insgesamt? Das heißt, da geht es uns sehr um, wie sprechen wir die jungen Leute heute an? Früher hatten wir zum Beispiel einen Slogan, Pioneers Wanted. Da muss man natürlich einfach heute fragen, ist das noch der Slogan? Wie können wir denn jetzt auffüllen? Und da sind wir ja zum Beispiel auch jetzt in jüngster Zeit zu der Erkenntnis gekommen, dass wir vielleicht auch mal den Aspekt des sich Kümmerns, Care in den Vordergrund stellen wollen. Das sind dann natürlich auch mehr innerliche Teile, die zwar auch Zahlen brauchen, aber wo es um die Profilierung der Uni in den Markt geht und wo man zum Beispiel Sustainability kann man nahezu überall studieren, denke ich mal. Aber was genau das jetzt, welcher Teil davon wir jetzt für uns der ist, den wir besonders gut können, wo wir Alleinstellungsmerkmale haben, wo wir dann auch einen Wettbewerbsvorteil haben, das ist wiederum eine Marketingaufgabe. Das sieht etwas anders aus. Also die hängen zusammen. Ja.
Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja. Man muss eben hingucken, wie ist die Welt da draußen? Genau. Also einmal auf Marktlage und dann inhaltliche Nachfrage. Ne? Also die deutsche Ausbildung ist global sehr nachgefragt. Sie hat einen sehr guten Ruf. Aber es hilft ja nichts, wenn wir Dinge ausbilden, die überall sonst gar nicht.
Ah, es ist auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel natürlich der deutsche Ingenieur, der ist der Inbegriff schlechthin von Bildung. Der deutsche evangelische Theologe auch. Ja, das ist sozusagen. Aber wenn Management-Theorien schaut man ja vielleicht eher nach Amerika oder England. Und da müssen wir eben gucken, wenn man in die Humanities geht, schaut man sich vielleicht in Europa um. Was wir natürlich dann sehen müssen, ist eigentlich, wo sind unsere spezifischen Stärken? Es macht ja keinen Sinn, in Wettbewerbe reinzugehen, wo man einfach nur MeToo hat oder so. Und das ist das, was wir hier probieren, indem wir eben zum Beispiel wie in meinem Lehrstuhl Integrity Management, transkulturelles Management, ja, das ist eine Spezialität, die können wir kombinieren mit der globalen Ausrichtung der Organisation, mit den moralischen Ansprüchen, die wir haben, so dass wir da besser vorankommen, um diese Profilierung sehr stark auf uns zuzuschneiden. Ja.
Und im dritten Kapitel für potenzielle Studienbewerbende geht es auch darum, Finanzierungsmöglichkeiten sichtbar zu machen. Ist das etwas, was die Studierenden und eben zukünftigen Studierenden umtreibt?
Ja, ich denke, wir sind eine private Uni. Da stellt sich am Anfang immer mal die Frage, ist mir das Geld wirklich wert? Und da müssen wir natürlich auch schauen, wir wollen nicht nur diejenigen, die sich das von Hause aus leisten können. Natürlich bringen die auch immer eine einzigartige Perspektive mit. Und aber wir müssen uns darüber hinaus eben auch, wenn wir die diverse Perspektiven haben wollen, nicht nur aus den Fachbereichen, sondern auch von den Menschen, mit denen wir eigentlich sprechen und diskutieren, dann müssen wir auch Möglichkeiten schaffen und Möglichkeiten zeigen, wie man sich so ein Studium und so eine exzellente Ausbildung und Weiterbildung und Bildung generell eigentlich auch leisten kann, wenn man vielleicht von Hause aus nicht die Möglichkeiten dazu hat. Und deswegen ist das ein Thema, was, glaube ich, uns gerade stetig umtreibt und stetig Thema ist. Und da eben einfach nochmal drauf zu schauen, welche Angebote bieten wir gerade, wie präsentieren wir die auch, kommen die auch an bei den Bewerbenden und bei denen, die sich hier für ein Studium interessieren. Deswegen war das nochmal Thema, weil gerade dieser diverse Austausch bei uns natürlich unfassbar hilfreich ist und in jedem Seminar eigentlich einen Mehrwert hat, wenn man tatsächlich auch Personen hat, die vielleicht schon mal Erfahrungen mit einem Thema gemacht haben. Und deswegen müssen wir natürlich auch schauen, dass wir da Diversität haben. Genau. Mhm.
Globale Netzwerke und Kooperationen, interessanterweise, auch das haben wir in den vorherigen Kapiteln schon gehabt. Aber da gucken Sie jetzt noch mal ganz genau hin.
Ja, also es geht darum, der ganze Bericht ist im Grunde genommen vernetzt. Das sind viele Einzelpunkte, aber im Grunde genommen kann man da 3-4 Themen hervorheben, was wir auch gemacht haben hier. Und hier geht es darum, dass wir, sagen wir mal, paradigmatisch anders vorgehen wollen als bisher. Es geht nicht mehr darum, unser Studium zu internationalisieren, also sprich unsere Kurse auf Englisch anzubieten und dann im Ausland zu bewerben, dass da welche kommen, um diese Kurse zu studieren, sondern ganz in unserer Tradition geht es darum, international zu lernen, das internationale Lernen zu organisieren. Das heißt, da brauchen wir Partneruniversitäten für, da wollen wir das Studenten hier sind, aber auch ein Teil ihrer Zeit an der Partneruniversität. Wir wollen gemeinsame Projekte haben, wofür wir dieses Lab brauchen mit den Case Studies. Und wir brauchen natürlich dann auch Themen, die von allen gesehen werden können. Also müssen wir solche Topics entwickeln. Ja? Und das ist, sagen wir mal, der Kniff an diesem Dokument, dass das alles miteinander zusammenhängt, aber schön auseinandergedröselt ist, dass man sagen kann, fangen wir da mal an, weil natürlich kann keine Organisation alles auf einen Schlag tun, sondern da muss es Zug um Zug machen. Aber wenn man nicht weiß, wo man hin will, nutzt es eben auch nichts. Und das ist eben mal das Catchword, wie man so schön sagt. Wir internationalisieren das Lernen. Also an meinem Institut, Wir haben eine Kooperation mit 8 Universitäten von fast allen Kontinenten. Wir machen über ein Jahr lang ein Programm, wo die Studenten sich sehen, wo die Studenten zusammen an einem Artikel schreiben, wo die Studenten zusammen eine Forschungsreise machen und wo die Studenten auch dann auch miteinander mit ihren MS-Teams chatten und so weiter. Und da herauskommt sowas, dass sich Menschen kennengelernt haben, junge Menschen, wissen, wie man zusammenarbeitet, Menschenbildung, die über ein Thema was kennen, Themenbildung. Und ganz konventionell wird aus den allen Beiträgen ein Buch gedruckt. So, dann haben diese jungen Leute eigentlich das erste Buch ihres Lebens sozusagen schon mal hinter sich. So, das ist die Mischung zwischen ganz, ganz vorne und ganz, ganz traditionell, ne? Das Buch und die Menschen reden miteinander, die globale Perspektive und die Technologie sind die andere Dinge. Und das ist der Weg, den wir suchen, weil wir glauben, dass das für uns die Möglichkeit ist, auch bitte mal als eine kleine, relativ kleine Universität, und wir dem auch nahe zu kommen, was wir den Studenten versprechen, was unsere Leistung ist.
Das sind also die Kooperationsmöglichkeiten, die man da eröffnen möchte. Nun ist unter dem Begriff Internationalisierung aber ein sehr umfassender, sehr aufwendiger Prozess auch zu verstehen, den man wahrscheinlich nur dann gestalten kann, wenn es auch jemanden gibt, der das im Blick hat, oder? Als Organisation auf ganz viele Schultern verteilt, funktioniert das nicht. Deswegen haben Sie jetzt den Vorschlag, eine weitere Vizepräsidentschaft.
Ja, das denke ich, das ist ein Vorschlag, und auf jeden Fall muss man es hochrangig aufhängen. Es muss jemand nicht nur für die Organisation sein, es muss jemand verantwortlich sein. Denn das Problem mit der Internationalisierung ist, alle sagen, ja super, das muss man wirklich dringend machen. Ja? Und dann, wenn man das dann den Leuten überlässt, wer es macht oder nicht, dann werden sie finden, dass eine Handvoll Leute macht es, die anderen nicht. Das heißt, da braucht man schon Vorschläge, da braucht man schon auch Führung an der Stelle, da muss man auch, sagen wir mal, Beispiele schaffen, Möglichkeiten schaffen, weil natürlich in meinem Fall, ich kenne jetzt viele Universitäten aus meinem Forscherleben, aber nicht jeder hat die, und vor allem junge Professoren haben die auch nicht am Anfang an, auch nicht solche, die geeignet sind, gemeinsam Lehre zu machen, weil meistens besteht das ja daran, dass man ein, zwei Kollegen kennt, mit denen man zusammen forscht. Also da muss es auch Hilfestellungen geben, Pools geben, dann sind die ganzen Fragen, formale Fragen der Degrees. Gibt es ein Dual Degree, ein Double Degree? Also was sind die Abschlüsse, die man, kann man die Scheine anrechnen? Und Sie können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, welche Maschine Sie in Gang setzen, wenn Sie herausfinden wollen, ob Performance, ob Workload miteinander vergleichbar ist. Eine, die in Brasilien erbracht wird, und eine hier. Und da muss man schon einfach Leute haben, die sich auch gut auskennen. Und weil es nutzt ja nichts, wenn wir das sozusagen zum Studieren ausschreiben. Aber hinterher kommen die Akkreditierungsbehörden und sagen, das spricht aber den Standards nicht und so weiter. Das ist da. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Und da sind wir wieder bei der Stelle sozusagen für die Hochschulentwicklung und bei der Internationalisierung und all diese Dinge mehr. Die müssen alle zusammengedacht werden. Die Idee ist, dass man viele Wege dahin gehen kann. Und deshalb wollten wir die Leute nicht, sagen wir mal, mit einem großen Entwurf sozusagen konfrontieren, aber auch nicht nur mit Piecemeal und Kleinstschritte, sondern die miteinander verflechten. Das ist das Kunststück in dem Ding.
Hast du dein Auslandssemester noch vor dir, Emilia?
Potenziell. Also ich mache jetzt erstmal ein Jahr das SVP-Amt und danach komme ich ins 6. Semester. Und da im 6. oder im 7. ist es theoretisch noch möglich für mich, ein Auslandssemester zu machen. Das ist gerade bei mir eine Frage von Kapazität, und mache ich das direkt nach jetzt einem Jahr Umbruch, dann nochmal den nächsten Umbruch. Deswegen finde ich das gerade noch für mich raus. Ich habe aber viele, viele Freunde, die gerade im Auslandssemester sind, ins Auslandssemester gehen. Und wenn man da dann mitkriegt, wenn jemand erzählt, wie er in Berkeley sitzt und da von Kursen erzählt oder aus Spanien oder wo auch immer in der Welt, das ist natürlich schon, da hat man dann doch Lust, vielleicht sich auch mal in einer anderen Uni eine andere Perspektive nochmal anzuschauen. Ja.
Wie erlebst du es denn mit Studierenden aus dem Ausland? Finden die sich hier ebenso zurecht? Kommen die auch deswegen?
Ja, also tendenziell ja. Ich mache ja die Orientation Week und habe da jetzt meine 5. oder 6. Orientation Week, bei der ich jetzt mithelfe. Und da heißen wir natürlich auch immer die Internationals willkommen, die von anderen Universitäten entweder für nur ein Semester für ein Jahr oder auch teilweise für ihren ganzen Master hier studieren. Und die, da geben wir uns natürlich jede Mühe, die einzugliedern und da auch mit Studierenden, die hier länger sind oder die aus Deutschland schon kommen, zu vernetzen. Das ist natürlich auch immer eine ziemliche Hürde, weil da eben oft eine Sprachbarriere besteht. Und deswegen ist es nämlich auch, das ist auch einer der Punkte, weswegen wir das eben vorgeschlagen haben, dass man hier eine einheitliche, ein einheitliches Konzept und eine Person findet, damit es eben auch für die überall Anknüpfmöglichkeiten gibt, weil es sind natürlich viele, viele Hürden, wenn man in ein fremdes Land kommt. Da fängt es schon an bei, was ist eigentlich Pfand? bis zu, wie finde ich eigentlich deutschsprachige Freunde, wie engagiere ich mich hier in einem Verein und so weiter. Also die Rückmeldung, die ich bisher bekomme von unseren Internationals und Incomings, ist sehr, sehr positiv. Aber natürlich ist da, kann man immer noch mal schauen, wie können wir es den Menschen noch besser ermöglichen. Und das fällt dann natürlich auch mit rein. Also man merkt schon, bei Internationalisierung ist es so ein Wort, aber da steckt eben auch das dahinter.
Mhm. Ja. Und die Erfahrungen, die wir hier machen, machen unsere Studierenden ja auch im Ausland. Also ich meine, man kann von seiner eigenen Situation hier lernen und profitieren. Nun haben wir schon gesagt, der Bericht hat 23 Seiten, die sich sehr lohnen zu lesen. Ich würde gerne schließen mit der Frage an Sie beide, wenn man den Bericht liest, worauf soll man denn genau achten oder mit welchen Augen soll man den Bericht lesen, worauf sollte man Wert legen?
Also aus meiner Sicht sollte man Wert legen auf die Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und die damit abgleichen, weil der Bericht ist ja keine empirische Untersuchung, sondern da haben sich ja 8 Leute getroffen, die aus von verschiedensten Bereichen der Organisation sind, manche sind länger her, manche ganz frisch, und haben ihre Eindrücke zusammengetragen, ihre Erfahrungen zusammengetragen und haben die dann abgeglichen und haben sich geeinigt, okay, das ist das, was wir alle. Und ich glaube, das gegen die eigenen Erfahrungen zu lesen, das ist sehr wichtig, weil nur so versteht man, was dort wirklich gesagt wird. Und das Zweite ist, man sollte ihn auch lesen als ein Dokument zur der Herausforderung, der Aufforderung, etwas zu tun, darauf zu achten, achtsamer zu sein mit den Zeiten, mit den Aufgaben, die wir haben und mit den Erwartungen, die wir an uns selbst haben und die anderen uns richten. Und ich glaube, das sehe ich wirklich einen sehr pragmatischen Ansatz, was das Papier angeht.
Und da kann man nochmal darauf hinweisen, es gibt eben sehr viele Ideen, diese low-hanging fruits, wo es nicht darauf ankommt, dass jetzt eine neue Vizepräsidentschaft eingeführt wird, sondern jeder kann die sofort angehen.
Ja, das ist ja das, sozusagen, wenn man von Veränderungen redet, dann zeigen immer alle mit dem Zeigefinger nach oben in der Hierarchie und so weiter, ja, die machen aber nichts oder so. Ne? Und das ist eben, gerade weil der aus der Erfahrung, das war ja die Idee, das ist ein Bericht, der aus der Erfahrung kommt. Die Menschen, die da drin saßen, qualifizieren sich über diese Erfahrungen, verschiedene Arten von Erfahrungen. Und er richtet sich dann auch daran, sozusagen schnell was verändern zu können. Wir wollen mit so einem Bericht keine jahrzehntelange strategische Umorientierungsphase einlegen, sondern wir wollen, wie man heute so schön sagt, flexibel und agil sein und schneller als die Zeit.
Genau, ich kann das eigentlich nur unterstützen, mit einem offenen Blick auf jeden Fall. Sich auch mal oder sich das durchzulesen, abzugleichen, was waren eigentlich meine Erfahrungen und auch zu denken, was wäre denn vielleicht mein Take dazu? Kann ich da vielleicht was machen? Habe ich da Ideen dazu? Also ich meine, meine Tür steht immer offen und ich denke auch bei vielen anderen die da in der Kommission mitsaßen, einfach mal zu überlegen, okay, kann ich hier vielleicht auch was machen oder habe ich hier noch einen Punkt, den man nochmal anbringen könnte, habe ich hier noch was. Und da wir sind eine Universität, die einfach in so vielen Aspekten auf Engagement setzt und auf erstmal Fragen stellen und schauen und das einfach da auch mit im Kopf zu behalten und natürlich auch sich nicht nur direkt auf die kritischen Punkte oder priorisierten Maßnahmen zu stürzen, sondern was ich sehr, sehr bereichernd fand an dem ganzen Prozess, war eben auch mal wirklich aufzuschreiben, was sind eigentlich unsere Stärken, was können wir eigentlich gut und eben das auch mitzulesen und auch mal zu reflektieren, was wir eigentlich auch schon Tolles haben und wo wir da noch besser werden können, weil ich glaube, das war einer der Grundpfeiler, nicht reinzulaufen mit dem Gedanken, alles ist schrecklich. Gerade in so Zeiten wie jetzt ist es auch mal schön, wenn man sich auch mal in Erinnerung ruft, was ist eigentlich auch gerade toll.
Vielen Dank. Und mit diesem Dank beende ich das tolle Gespräch. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank aber auch allen anderen Kommissionsmitgliedern, die dazu beigetragen haben, dass dieser Bericht entstanden ist, und auch allen Fachbereichskolleginnen und Kollegen, die der Kommission zur Verfügung standen, um über deren Fachbereiche zu sprechen. Wie gesagt, der Bericht ist abzurufen über die Shownotes. Und wer dann noch Fragen hat, jeder findet das Büro der studentischen Vizepräsidentin und von Professor Wieland. Und der darf die beiden ansprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen. Auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.